Guten Morgen miteinander. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst. Auch die daheim sind im Livestream, herzlich willkommen. Wie ihr seht, geht es heute um einen Morgenstern. Ich möchte euch etwas zum Morgenstern sagen. Eigentlich ist der Ausdruck falsch. Astronomisch ist der Stern ein Planet. Es geht um die Venus. Und wenn man das etwas googelt, dann merkt man plötzlich, oh, es ist ja nicht nur der Morgenstern, es ist auch noch der Abendstern. Er ist etwa während 7 Monaten Morgenstern, und dann sieht man ihn 2,5 Monate circa nicht, und dann ist er 7 Monate ein Abendstern, und dann sieht man ihn wieder 2,5 Monate nicht, in der oberen und in der unteren Konjunktion sieht man ihn nicht. Und dann ist er wieder Morgenstern. Ist ja schön und gut, aber bei uns geht es eigentlich nicht um das. Es geht nicht um Astronomie heute. Es geht um Geistliches. Ist euch auch schon der Morgenstern aufgegangen? Oder habt ihr mal geistlich dürfen einen Sonnenaufgang erleben? Die mich kennen, und die meisten kennen mich, die wissen, dass mir das mal passiert ist im Spital mit einer schweren Lungenentzündung. Man hat gar noch nicht gewusst, was es ist. Es ist mir einfach mordschlecht gegangen, ich war völlig erschöpft. Der Hans Hönger hat mich besucht und hat mir ein kleines Heftchen da gelassen mit Bibelfersen. Da habe ich drin gelesen, einfach aufgeschlagen, und dann hat es geheissen: Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Peng, ist mir die Sonne aufgegangen. Ich muss fast sagen, ich habe das letzte Mal, glaube ich, so gesagt, wenn man einen Leuchtturm hat angezündet, ist es viel zu schnell gegangen, also die Sonne wäre zu langsam gekommen. Als ich das gelesen habe, habe ich gewusst, du musst dir keine Sorgen machen. Er führt. Es ist die richtige Straße, und er steht mit seinem Namen gerade dafür. Wisst ihr, wie der Vers eingeleitet wird? Er erquickt meine Seele. Körperlich ist es mir hundsmiserabel gegangen, so schlecht noch nie im Leben. Ich habe nicht einmal mögen lesen. Es war fast ein Wunder, dass ich das kleine Ding genommen und aufgemacht habe. Und dann lese ich das. Dann wusste ich, es ist die rechte Straße. Das passt mir zwar nicht so, ich hätte jetzt einen anderen Weg gewählt, oder? Aber jetzt bin ich hier, aber es ist richtig. Ob ich jetzt stirbe oder ob ich nicht stirbe, das spielt gar keine Rolle, es ist der richtige Weg. Brauchen wir nicht mehr Sorgen zu machen. Er führt es gut. Sonnenaufgang. Das ist herrlich. Das ist wirklich schön. Ja, das ist weniger schön, als es geht. Kennt ihr das? GSUTU. Ich hoffe, ihr kennt es. Das sollte eigentlich heissen: Gott segnet uns trotz uns. Denk nie, du wirst gesegnet, weil du es verdient hast. Du kannst mit Gott keinen Kuhhandel machen. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich 3 Wochen lang so brav gewesen, jetzt musst du mich einfach segnen. Das geht nicht. Gott segnet, wenn er will, wer er will und wie er will. Und es ist nicht immer nur positiv in unserem Empfinden. Aber um was geht es jetzt mit dem Morgenstern? Da sehen wir den Berg der Verklärung. Jesus wird verklärt. Und das Verrückte bei dieser Verklärung war ja, dass die Jünger ihn gesehen haben als Gott. Als verherrlichte Majestät. In den Evangelien lesen wir, sein Angesicht hat geleuchtet wie die Sonne und sein Kleid war blendend weiss. Die Jünger sind zu Boden. Die hatten Angst gehabt. Nur der eine, der Petrus, hat natürlich auch vorreden. Ja. Er hat immer etwas zu viel geredet oder zu schnell. Und hat ja dann nicht gewusst, was er sagt, aber er hat gesagt, er hat Jesus gesehen, der Mose und der Elia. Er hat gesagt, Herr, es ist gut, sind wir da. Jetzt können wir 3 Hütten bauen. Eine für den Mose, eine für den Elia und eine für dich. Ist noch schön, an sich selber hat er nicht gedacht. Und dann ist die Stimme von Gott. Und jetzt schreibt der Petrus das in seinem Brief. Im 2. Petrus 1, 16 bis 19, der Text ist so schön über die Verklärung, dass ich ihn auf Berndeutsch lese. Wir sind ja nicht raffiniert ausdenkten Göttergeschichtli auf den Leim gegangen, wo wir euch von der Macht und vom Erscheinen vor Wiederkunft von unserem Herr Jesus Christus berichtet haben. Nein. Wir haben ihn mit eigenen Augen, haben wir seine herrliche Grösse gesehen. Von Gott, dem Vater, hat er die Ehre und die Anerkennung bekommen, denn, wo eine grossmächtige und herrliche Stimme zu ihm gesagt hat: Mein lieber Sohn ist das, Ihn habe ich auserwählt. Diese Stimme haben wir vom Himmel ab gehört tönen, denn wo wir zusammen mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und um das sicher ist darum für uns die Botschaft der Propheten, dir fahret gut, wenn ihr auf die achtet wie auf ein Licht, wo an einem feisteren Ort scheint, bis der Tag heitert oder der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Falls ihr schon länger keinen Morgenstern mehr gesehen habt, geistlich gesehen oder keinen Sonnenaufgang hatte, wenn ich in der Andacht das Wort Gottes nicht mehr so fest hat angesprochen, dass ihr denkt, hey, das ist jetzt genau der Vers, den ich brauche für heute. Dann geht dann manchmal so ein bisschen die Sonne auf. Morgenstern kündigt ja den neuen Tag an, oder? Dann weiss man jetzt tagets. Und da sagt der Petrus, der schaut auf das, was die Propheten haben gesagt, über die Wiederkunft vom Herrn. Wir haben ihn gesehen, verherrlichen. Als Gott. Er kommt wieder. Wir sind sicher, weil wir haben es gesehen, wir haben sogar Gott gehört. Wer ist er? Ein Morgenstern. Kann man das in der Bibel herausfinden? Man kann. Offenbarung 22, 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Wenn ihr auf mich hofft, dann geht euch die Sonne auf. In eurem Leben. Ihr müsst auf mich hoffen. Ich bin die Wurzel. Man könnte sagen, ich bin der Schöpfer und der Ursprung von David. Ohne mich gibt es David gar nicht. Gibt es kein Leben, gibt es gar nichts. Aber ich bin auch der Spross von David. Ich bin sein Nachkommen. Also ich bin ganz Gott und ich bin ganz Mensch. Und ich bin der leuchtende Morgenstern. Wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr mich seht, wenn ihr mich habt in euren Herzen, dann geht euch die Sonne auf. Wem wird der Morgenstern geben übrigens? Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich den Morgenstern geben, steht im Sendschreiben an die Gemeinde von Thyatira. Paul sagt, ausgerechnet an die von Thyatira. Thyatira ist ja die, die eigentlich die katholische, römisch-katholische Papstkirche repräsentiert in diesen Sendschreiben. Ich habe gar nichts gegen Katholiken, das möchte ich gerade sagen hier. Ich habe Katholiken gerne als Mensch. Aber ich habe einiges gegen katholische Irrlehren. Gibt es leider einige. Katholiken tun ja, oder die katholische Lehre stellt, das katholische Lehramt über die Bibel. Also nur die katholische Kirche hat das Recht, die Bibel auszulegen, weil nur sie weiss wie. Und das ist schon der erste Irrtum. Oder sie haben sehr viele Heilige, heilige Verehrung, oder? Allen vorab Maria. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal zu Lourdes war. Ich war mal zu Lourdes. Das erschlägt einem fast, die Marienstatuen überall. Und in der Mitte vor dieser Riesenkirche steht eine riesige Marienstatue. Und die Leute gehen dorthin und beten zur Maria. Das ist falsch. Und weil ich nicht katholisch bin, habe ich nicht so viele katholische Heiligennamen im Kopf. Etwa der St. Christophorus kommt mir noch in den Sinn. Von dem mal ein Bild gesehen. Der dreht, glaube ich, die Leute über schlimme Wasser oder so etwas. Aber ich bin schnell im Internet schauen und sehe plötzlich einen Heiligenkalender. Wenn er draufklickt. Wisst ihr, welche Heilige als für den 2. Mai zuständig sind? Das ist heute. Das wäre der Antonino, zweimal ein Anastasius, ein Boris, ein Sigmund, ein Viborada, man könnte auch Wiebke sagen, und ein Zoe, also auch zwei Frauen. Was soll das? Entschuldigung. Warum soll ich heute zu einem von diesen beten? Das ist Götzendienst. Wir sollen zu Gott beten. Wir sollen Jesus anbeten. Aber nicht zu Heiligen. Das ist falsch. Und trotzdem lesen wir genau in dem Brief, was übrigens heisst, 92 zum Beispiel, ich kenne deine Werke und deine Liebe. Oh ja, die haben auch Liebe. Und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Ja, Werk und zweimal. Werksgerechtigkeit. In der katholischen Kirche musst du Werk tun, sonst wirst du nicht gerettet. Du musst das Heil verdienen. Das geht nicht. Das Heil ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und wenn wir es haben, sollten wir aus Dankbarkeit Werk tun. Ja, ja, Werk ist gut. Super. Ja, sie haben auch Glauben. Nicht immer der Richtige. Auch wir müssen schauen, dass wir schön nach bei der Bibel bleiben. Wir müssen da drauf schauen. Und dann sagt er aber, euch sage ich und den übrigen in Thyatira, die diese Lehre nicht haben. Also in dieser Kirche gibt es auch viele Gläubige. Und ich hoffe, dass sehr viele dürfen gerettet sein. Auch von Katholiken. Weil es gibt Gläubige dort. Und die, die überwinden, denen gebe ich den Morgenstern. Das gilt jetzt für alle. Für alle, die überwinden. Wenn wir uns nicht verführen lassen, nicht zu Menschen beten, sondern zu Gott beten. Wenn wir wissen, nein, mit Werk komme ich nie her. Wenn wir auf Jesus allein vertrauen, dann geht uns der Morgenstern auf. Was bedeutet das eigentlich? Dass uns der Morgenstern aufgeht oder dass wir den überkämen? Ich will nicht immer wechseln. Hm? Petrus sagt in diesem Abschnitt eben, in seinem zweiten Petrusbrief, dass wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist wirklich schön, wenn der Morgenstern aufgeht. Dann weiss man, es wird Tag, es wird heller. Wenn die Sonne ganz kommt, dann sieht man ihn nicht mehr, dann überstrahlt sie ihn. Weil die Venus ist immer in der Nähe von der Sonne, von der Erde aus gesehen. Aber solange die Sonne noch nicht kommt, sieht man den noch. Und dann weiss man, jetzt kommt der Tag. Und wir dürfen wissen, wenn wir an Jesus glauben, seine Wiederkunft ist keine Legende. Wir glauben an die drei Augenzeugen da, oder wir glauben denen, so muss ich sagen, an Petrus, an Johannes, an Jakobus, die sind dann auf dem Berg von der Verklärung gewesen. Und die haben das mitbekommen und haben das gesehen, sagen, das ist kein Märli, der kommt wieder. Wir haben seine herrliche Majestät gesehen, Jesus als Gott verwandelt. Wir haben ihn gesehen. Und wir haben die Stimme gehört von seinem Vater. Und diese Stimme, weil wir das gehört haben, darum halten wir umso fester an diesen Prophezeiungen von seiner Wiederkunft. Weil wir haben es erlebt, wir haben es gesehen und wir haben es gehört. Und jetzt kann es niemand mehr glauben. Dann ist es Licht aufgegangen. Und er schreibt es da. Ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Ganz wunderbare Verheißung. Wahrscheinlich ist das hier passiert, das ist der Berg Tabor in Israel. Man nimmt an, dass auf dem Tabor die Verklärung passiert ist. Heute ist dort oben natürlich ein Kirche, man kann herpilgern, man kann dort hinein das schauen. Aber das ist ja nicht das, was uns eigentlich hilft. Aber wie ist es denn, wenn man in einer dunklen Zeit, und ich habe den Eindruck, jetzt gehen wir dunklen Zeiten entgegen, der plötzlich der Morgenstern sieht. Und das möchte ich gerne am Leben von einem Mann von der Bibel zeigen. Den kennen wir alle sehr gut. Und ich verstehe sein Leben immer noch nicht sehr gut. Ich muss es zugeben. Das Leben von Jakob. Er scheint mir wie das Leben von einem, wo ihm der Morgenstern leider etwas spät ist aufgegangen. Was der für einen Krampf trägt in seinem Leben. Das ist jetzt Wahnsinn. Das Leben zeichnet von fleischlichen Kämpfen, vom Willen von der Selbstverwirklichung. Und wahrscheinlich wäre es meistens gar nicht nötig gewesen. Gott hat seinen Plan mit diesem Leben schon gehabt. Aber Jakob hat es immer selber machen. Das ist ganz sagenhaft. Ich kann mir darum nicht vorstellen, dass es Gottes Willen oder Gottes Planung wäre oder dass es Gottes Vorhersehung wäre, dass einer so brandschwarz, bitter, böse muss lügen, um an Gottes Segen herzukommen. Das hat er ja gemacht. Gott hat ihn sowieso segnen. Er hätte gar nicht so lügen und tun. Und darum bin ich manchmal mit seiner Geschichte wirklich im Clinch. Aber ich staune. Gott kommt sogar, erlaubt mir jetzt das Wort, mit so einem Sturkopf wie Jakob, an sein Ziel. Und das gibt mir Hoffnung. Dann kommt er auch mit mir an sein Ziel. Und das gibt auch dir Hoffnung, dann kommt er auch mit dir an sein Ziel. Wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt habe ich schon einiges verbockt in meinem Leben. Und da und dort habe ich auch so grandios versagt. Dann will ich dir das nicht ausreden. Das hast du wahrscheinlich gemacht, schon ein paar Mal. Ja, ist möglich. Dann muss ich ganz sicher. Aber Gott kommt mit uns an sein Ziel. Das ist unglaublich, weil er kommt mit dem Jakob ans Ziel. Und wisst ihr, was am Schluss vom Leben für alle von uns Gläubigen zählt? Das ist ein Vers, der ganz unheimlich ist. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Zum Glück bewahrt er mich, ich könnte mich nicht. Hab versagt. Jetzt zum Jakob. Dem sein Kampf, das hat schon im Mutterleib innen angefangen. Er und der Esau haben vorgeburtlich bereits geschlägelt. Für Rebekka war das auch nicht so einfach. Sie ist sogar Gott befragen deswegen. Und hat die Antwort bekommen, in deinem Leib sind zwei Völker. Und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nachher ist auch die Geburt gekommen. Und das ist so lustig gegangen, oder? Der Esau ist zuerst rausgekommen, aber das Händchen vom Jakob hat die Fersen gehabt vom Esau. Wie wenn der Jakob hat wollen sagen, noch vor der Geburt, zurück jetzt, ich will zuerst raus, oder? Ist ihm nicht gelungen. Der Esau ist zuerst geboren, aber der Jakob hat ihn gehabt. Darum heisst er Jakob. Jakob heisst Fersenhalter, Überlister. Nicht gerade so positiv, sorry. Nachher waren sie da. Gut, sie sind langsam ein bisschen gross geworden. Jakob ist seinem Namen gerecht worden. Einer, der schon gross war, der Jakob war einer, viel lieber um die Zelt herum daheim, Lieblingssohn von der Mutter, von der Rebekka. Der ist auch guter Jäger, Lieblingssohn vom Vater, vom Isaac, schon der Problem. Und jetzt kommt der Esau hey, völlig erschöpft von der Jagd. Und der Jakob hat ein wunderbar feines Linsengericht gemacht, hat herrlich geschmeckt. Der Esau sagt, komm, gib mir von diesem Zeug, ich will essen und geh fausen. Der Jakob, wenn er ist, verkauf mir dein Erstgeburtsrecht. Genau merkt, jetzt ist er weich geknüttelt, oder? Jetzt kann ich ihn legen. Und er hätte ihn legen können. Schwörmer's! Und der Esau hat es ihm geschworen. Dann ist es weitergegangen, als er gemerkt hat, der Vater wird so alt, jetzt will er uns segnen. Jetzt muss ich rein zum Vater und sagen, ich sei der Esau. Die Mutter hat ihm so gesagt, mach das, sonst segnet er der Letz. Ja, die Mutter, die Jakob gern hat, ich will, dass du gesegnet wirst als Erstgeborener. Der Vater war blind, hat zwar irgendwie etwas ein bisschen geahnt, aber hat nachher trotzdem sein Segen, ein reiches Segen. Über Jakob ausgesprochen, für einen Esau ist nicht mehr übrig geblieben. Als er heimgekommen ist und zum Vater rein ist und gesagt hat, jetzt bin ich da, hat er gesagt, was, du bist ja schon da gewesen. Hat der Esau gesagt, jetzt hat mich der Jakob zweimal überlistet. Wegen dem Erstgeburtsrecht und jetzt noch wegen dem Segen. Und dann hat er gesagt, wenn mein Vater gestorben ist, das geht nicht mehr sehr lang, das ist allerdings dann noch über 20 Jahre lang gegangen. Wenn er gestorben ist, dann bringe ich den Jakob um. Die Mutter hat es gehört, hat zum Jakob gesagt, du musst gehen. Und wie es die Frauen alle so machen, sie ist dann noch zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, du musst dem Jakob sagen, er soll gehen. Sag ihm doch, er soll zu meinem Bruder gehen, zum Laban. Dort hat es die besseren Frauen. Ich will nicht, dass er da von diesen heiden Frauen nimmt in diesem Land. Und das war für einen Isaac eine gute Begründung gewesen. Und hat der Jakob geschickt und der ist gegangen. Und dann ist er halt geflüchtet, weil er gewusst hat, sonst wird die umgelassen vom Bruder. Und ist zum Laban, zum Bruder von der Rebekka. Unterwegs hat er ja den Traum gehabt von dieser Himmelsleiter. Und ihm Gott das Gleiche gesagt hat wie an Abraham. In dir und in deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter von der Erde gesegnet werden. Da habe ich mir schon meine Gedanken gemacht. Was in so einem Jakob sollen wir gesegnet werden? Ja, Sein Volk ist ein Segen für die ganze Welt und leider werden sie verfolgt wegen dem. Aber das Segen von Gott kann man sich eben tatsächlich nicht erschleichen. Das geht nicht. Er gibt nicht den, den er will. Und die Geschichte geht leidvoll weiter. Der Jakob kommt zum Laban und er hat zwei Töchter, die eine wunderschön, Rahel. Jakob verliebt sich und der sagt zum Laban, er will die heiraten. Er sagt, gut, das ist super, heirate die. Arbeite einfach 7 Jahre für sie. Und jetzt wird er überlistet vom eigenen Schwiegervater, noch viel ärger überlistet. Und er arbeitet 7 Jahre lang. Man liest in der Bibel, er sei so verliebt gewesen, sei ihm vorgekommen wie 7 Tage. So verliebt bin ich auch noch nie gewesen. Und nachher kommt die Hochzeit und die Hochzeitsnacht. Und der Vater führt ihm den, der Laban führt ihm den, seine Frau rein ins Zelt. Und vielleicht ein bisschen Wein getrunken, nicht so gut das Licht wie heute. Am anderen Morgen von der Wache liegt Lea nebendran. Und der Jakob ist verrückt worden. Jetzt hat er mich schon wieder verwünscht, der Schwiegervater. Der ist zu ihm und hat gesagt, ich will nicht die, ich habe die nicht für Rahel. Der Laban sagt, Moment, Moment. In unserem Land werden zuerst die älteren Töchter verheiratet. Und dann sagt er etwas Furchtbares. Ich habe das Gefühl, die waren im Zelt. Wahrscheinlich hat es Lea gehört. Die haben nicht schalldichte Mauern um sich herum gehabt, ein Zelttuch. Und ihr Vater sagt zum Jakob, halt jetzt die Woche aus mit der. Und dann kannst du die anderen auch noch haben. Aber du musst noch mal 7 Jahre arbeiten dafür. Hättest du das gerne gehört als Frau? Wenn dein Vater am Schwiegersohn sagt, ja, halt auf einmal die Woche aus mit der, dann kommst du die anderen auch noch. Gute Nacht. Und dann geht der Kampf los von diesen Frauen, oder? Ist ja klar. Die arme Lea, die muss um die Gunst von ihrem Mann kämpfen wie verrückt. Sie macht so, aber Gott hilft ihr. Er verschließt den Leib von Rahel, die kommt keine Kinder über. Und Lea kommt einen Sohn nach dem anderen über. 4. Bis Rahel zum Jakob hineingeht und sagt, jetzt machen wir einen Sohn, sonst kann ich nicht mehr leben. Und er hat gesagt, bin ich der Gott, kann ich jetzt auch machen. Jetzt geht also nicht meine Magd. Dann hat er ihre Magd genommen, dann hat das 2 Söhne gegeben, Lea hat keine mehr bekommen, dann hat sie halt ihre Magd genommen, gesagt, ich will auch wieder Söhne von dir, hat er mit dieser Magd auch noch Söhne gemacht und nachher wieder mit der Lea auch noch, nein, mit der Rahel am Schluss dann noch, Entschuldigung. Der Josef und der Benjamin. Und beim Benjamin bei der Geburt ist Rahel gestorben. Schon auf dem Heimweg gewesen. Eine verrückte Geschichte. Und jetzt haben wir ein Volk Israel, 12 Stämme, das sind 12 Söhne von einem Mann und von 4 Frauen. Was für eine Familie, he? Und dann der Kampf um seinen Lohn. 10-mal hat ihm der Schwiegervater den Lohn verändert, hat er sich mal beschwert. Und dann ist er geflüchtet von dort. Nachdem er den Schwiegervater auch wieder überlistet hat, ich bin nicht Schafzüchter, ich verstehe die Geschichte nicht so mit den Ästchen, die er da geschält hat und die Tränke hat da. Und dann haben einfach die Gesprenkelten haben dann einfach den Starke bekommen. Und er, seine Herden sind stark und gross geworden. Und die vom Laban klein und schwach. Und wo seine Herden gross genug war, ist er geflüchtet. Mit allen. Mit seinen Frauen, mit dem Mägd, mit seinen Söhnen. Weg von ihm. Und dann. Erst dann. Ist zum entscheidenden Kampf gekommen. Vom Jakob mit Gott. Mit dem Engel Gottes, wahrscheinlich eine Theophanie, eine Erscheinung von Jesus Christus im Alten Testament, ist möglich. Vielleicht war es einfach ein Engel gewesen, vielleicht auch nicht mit Flügel. Ich habe extra das Bild ein bisschen dunkel gemacht. Es soll sich nicht zu fest einprägen. Aber wir kennen die Geschichte von Pniel. Angesicht Gottes steht der Jabok, ein Fluss. Der Jakob ist mit allen Leuten und allen Härten drüber. Dann ist er noch einmal zurück. Am Abend. Und hat die ganze Nacht lang gekämpft mit dem Engel Gottes. Und dann ist es Morgen geworden. Und der Engel hat gesagt, lass mich gehen, es wird morgen. Und dann hat der Jakob endlich seinen wunderbaren Spruch gemacht, oder? Ich lade dich nicht, ausser du segnest mich. Und manchmal sollten wir in unseren Kämpfen vielleicht so viel Ausdauer haben.
und zu sagen, Herr, ich lade dich nicht. Du mich sagen. Und dann hat der Engel ihn gesegnet. Und ganz komisch, hat eine ganz kurze, aber heisse Diskussion gegeben. Oder? Als erstes zum Segnen hat er gesagt, wie heiss ist. Jetzt hat er es müssen sagen, oder? Ja, ich heisse Fersenhalter, Überlister, und das bin ich auch. Ja. Und dann hat ihm der Engel gesagt, von jetzt an heisst es nicht mehr Jakob. Von jetzt an heisst es Israel. Das heisst Fürst Gottes. Wow, das ist eine Namensänderung. He? Das ist etwas völlig Neues. Und aus dem Jakob ist nach dieser schlimmen, durchkämpften Nacht völlig ein anderer Mensch geworden. Jakob aber nannte den Ort Pniel, Angesicht Gottes heisst das, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden oder ich bin am Leben geblieben. Wahnsinn. Er hat die gleiche Erfahrung gemacht, könnte man jetzt sagen, wie der Hiob. Der Hiob hat es etwas anders ausgedrückt. Aber auch mit, jetzt habe ich gesehen. Er hat gesagt, vom Hörensagen hatte ich von dir vernommen. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und jetzt sind wir wieder beim Morgenstern, beim Thema, oder? Ich bin eigentlich gar nie vom Thema weg. Ich wollte nur mal am Leben von Jakob zeigen, wir können in unserem Leben weit von Gott weg. Ja. Aber Gott kann uns zurückholen. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann geht uns der Morgenstern auf, dann merken wir, jetzt tagt es wieder. Und dann tagt es auch in unserem Leben wieder. Und dann dürfen wir eine Erfahrung machen mit Gott, wo wir ihn ein Stück besser kennen. Wo er uns wieder grösser wird. Wo wir dürfen gestärkt werden. Das ist wunderbar. Zwei Männer, Jakob, Hiob, zwei schwere Kämpfe, zwei grosse Segnungen. Solche Segnungen hätten wir natürlich auch gern, aber lieber ohne schwere Kämpfe. Jetzt glaube ich aber, dass es ein Leben als Christi-Nachfolger ohne Kampf nicht gibt. Aber bitte macht euch keine Illusionen. Ein Leben ohne Gott hat auch viel Kämpfe. Also Kämpfe haben wir sowieso. Aber die, die wir noch als Christ haben, weil wir der Sünde widerstehen wollen, weil wir Gott gehorsam sein wollen, die haben es manchmal noch so in sich. Die sind halb noch schwer. Aber Gott verfolgt ganz ein klares Ziel. Er will uns ja segnen, wie er es dem Jakob hat gesagt. Du sollst für die ganze Menschheit sagen sie, du und deine Nachkommen. Und weil wir halt sein, wie wir sind und wer wir sind, geht es nicht ohne Kampf. Und da müssen wir halt durch und wir müssen überwinden. Kampf gegen die Sünde dauert ein ganzes Leben lang, aber der Segen von Gott dauert bis in die Ewigkeit, eine Ewigkeit lang. Das ist unvergleichlich. Und dass wir halt müssen überwinden und Überwinder sein, das lesen wir in den Sendschreiben, in der Offenbarung. In allen sieben Sendschreiben heisst es am Schluss, wer überwindet, dem gebe ich den und den Segen. Jedes Mal einen anderen Segen. Sieben Segen werden dort erklärt. Christsein bedeutet also auch Kampf. Und so müssen wir lernen, das Böse mit dem Guten zu überwinden. Im Römerbrief sagt der Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ja, hast vielleicht einen bösen Chef, du musst gleich gut sein mit ihm. Hast vielleicht einen bösen Nachbar, du musst auch gleich gut sein mit ihm. Das Böse mit dem Guten überwinden. Hast vielleicht ein bisschen schwierige Kinder, musst gleich gut sein mit ihnen. Und vielleicht hast du schwierige Eltern, musst gleich gut sein mit ihnen. Das heisst nicht, dass man alles toleriert, was die machen. Überhaupt nicht. Aber wir wollen nicht Böses mit Bösem vergelten. Wir wollen Böses mit Gutem vergelten. Übrigens, der Kampf da vom Jakob, ich bin noch nicht ganz, ganz fertig. Zuerst noch etwas vielleicht aus dem Römerbrief. Nicht allein dies, wir lesen im Kapitel 9 ab Vers 10, sondern auch als Rebekka von ein und demselben, von unserem Vater Isaac, schwanger war, eben mit dem Jakob und mit dem Esau. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und darum läuft die Genealogie, die Ahnenkette zu Jesus Christus, da hier mal, nicht über eine Erstgeborene, über einen Esau, sondern über einen Zweiten, über einen Jakob. Weil Gott sagt, nein, es geht nicht nach menschlichem Gesetz und es geht nicht nach menschlichem Denken, es geht nach meinem Willen. Und wenn ich will, dass der Zweite diese Stelle einnimmt, dann nimmt er sie ein. Der Jakob hat den ganzen Kampf gar nicht mehr machen. Gott hat das schon vor der Geburt bestimmt gehabt. Er ist der, der die Linie über ihn geht. Ihn wird ich so segnen. Das ist entschieden. Beim Jakob für diese spezielle Aufgabe. Und jetzt kommt der schönste Satz von der ganzen Geschichte. Jetzt ist es Morgen. Und sie haben aufgehört zu kämpfen. Der Jakob ist gesegnet. Und jetzt läuft er über den Fluss, über das Flüssli, über zu seinen Leuten. Und dann lesen wir, und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. Ja, im Kampf hat er einen Schlag auf die Hüfte bekommen. Er ist gezeichnet vom Kampf, aber er ist gesegnet. Und wisst ihr was? Es heisst nicht, die Sonne ging auf. Die Sonne ging ihm auf. Und das ist das Wichtige. Ich wünsche uns das. Wir haben doch alle zusammen manchmal unsere Kämpfe, unsere Pniels, wenn man dem so sagen könnte. Und stell es halt noch einmal her, Gott segnet uns effektiv trotz uns. Hat der Jakob gesegnet, trotz dem Jakob. Der Kampf ist nicht immer angenehm. Aber der Sonnenaufgang nachher, das ist etwas, was wir wirklich nicht möchten missen. Ein Sonnenaufgang, wo uns Gott sich selber ganz neu und gross lassen erkennen. Das ist gut. Oder eben, wie es der Hiob gesagt hat, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und der Jakob hat gesagt, ja Gott, von Angesicht zu Angesicht gesehen, ob ich am Leben bleibe. Ich habe mit ihm gekämpft, aber er hat mich gesegnet. Ich wünsche uns allen wieder mal so einen Sonnenaufgang oder einen Morgenstern. In der persönlichen Andacht, Bibel lesen und irgendeinen Vers, so uns wie ein Sonnenaufgang wirkt. Und nachher hilft in den kommenden Tagen und Wochen. Es kann auch sein, dass in einer Predigt mal passiert, dass einem ein Vers tüpft und man sagt, wow, das hilft mir jetzt weiter. Oder dass man im Gespräch mit einem Bruder, mit einer Schwester vielleicht auf einen Bibeltext kommt und ja, das tut mir gut. Ein Sonnenaufgang durch das Wort Gottes. Das ist weit mehr als nur das Licht am Ende vom Tunnel. Das ist wahre Gotteserkenntnis. Dann wissen wir wieder mal, auf Gott können wir uns verlassen. Wie der Petrus hat gesagt, wir haben es gesehen, wir haben es gehört und jetzt glauben wir umso mehr. Es ist klar, es kommt so. Und schaut auf das Licht, schauen, auf die Verheißung von seiner Wiederkunft, dann werdet ihr glücklich. Das hilft euch. Jesus ist unser Morgenstern und wer überwindet, überkommt den Morgenstern, der hat Hoffnung auf Jesus und auf seine Wiederkunft. Gott will uns im Kampf nicht zermürben. Das will der Gegenspieler, das will Satan. Und manchmal gelingt es ihm. Dass wir wegen Kämpfe wie zermürbt oder sogar verbittert werden, das kann sein. Dann brauchen wir Hilfe von unseren Geschwistern. Und dann brauchen wir wieder mal eben einen Sonnenaufgang, wo wir Gott wieder richtig sehen, wie er wirklich ist, dass er uns segnen will durch die Erkenntnis von sich selber. Auch wenn die Erfahrung schwer sein kann, Ich wünsche das auch. Paulus hat so gesagt, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Gott, mein Bett.